Am 6. April öffnete sich wieder eine Welt voller Sommerfreuden und Ausflugsspaß. Mit der Kärntencard hast du die Möglichkeit, 126 Ausflugsziele gratis zu besuchen. Egal, ob du ins Mittelalter auf der Burg Hoch-Osterwitz eintauchen möchtest, den Fahrtwind auf Kärntens schönsten Panoramastraßen spüren willst, mit den Bergbahnen die tollsten Wanderwege erkunden willst oder lustige Stunden in einer Trampolinhalle verbringen möchtest. Bei der Kärntencard ist für jeden was dabei. Am besten gleich im Onlineshop die Karte aufladen und unvergessliche Ausflüge erleben. Dein Sommer in Kärnten wartet auf dich.
Hallo und herzlich willkommen beim Corona-Update, dem Podcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Sonja Krause, ich bin die Gesundheitsredakteurin der Kleinen Zeitung und bevor es losgeht, eine Durchsage in eigener Sache. In diesen außergewöhnlichen Zeiten sind seriöse und gesicherte Informationen umso wichtiger. Daher können Sie die Kleine Zeitung digital und das E-Paper jetzt für 6 Wochen gratis testen. Alle Informationen dazu finden Sie bitte unter abo.kleinezeitung.at. Und jetzt darf ich wieder unseren Experten, den Infektionsspezialisten Dr. Bernhard Haas von den Steiermärkischen Krankenanstaltengesellschaften, bei mir hier im Podcast begrüßen. Hallo, Herr Dr. Haas.
Schönen guten Tag, Frau Krause.
Es ist ja schon eine Zeit her, dass wir uns das letzte Mal gehört haben. Deshalb haben wir uns heute eine ganze Palette an Themen vorgenommen, die wir besprechen wollen. Und als erstes wollen wir über einen möglichen Wirkstoff sprechen, der jetzt in den USA bereits zugelassen wurde und den wir auch ja schon aus längerer Zeit aus den Medien kennen. Es geht um den Wirkstoff Remdesivir. Die USA hat jetzt, wie gesagt, eine Notzulassung für den Einsatz bei Covid-Patienten durchgewunken. Und erste Studiendaten zeigen ja auch, dass Patienten durch Remdesivir tatsächlich schneller genesen. Es gibt aber auch andere Studien, die nicht so positiv ausgegangen sind und damit eine widersprüchliche Datenlage. Und darüber wollen wir uns jetzt unterhalten. Herr Dr. Haas, was können Sie uns denn jetzt schon über diesen Hoffnungsträger Remdesivir sagen? Was kann dieses Medikament? Wie gut ist es wirklich? Und haben wir damit quasi ein Mittel in der Hand, um mit dieser Pandemie besser umgehen zu können?
Ja, das sind alles sehr, sehr wichtige und interessante Fragen, zu denen ich noch einige dazu fügen möchte, nämlich woher stammt auch dieses Medikament und wichtig ist auch, wie es wirkt, weil das wird uns dann vielleicht auch ein bisschen Licht über die bislang vorliegenden Studienergebnisse geben, weil man auch dann den Einsatz und den optimalen Einsatzzeitpunkt für ein Wirken dieses Medikamentes vielleicht ein wenig besser verstehen kann. Wie wirkt es nun? Also Remdesivir verhindert die Vermehrung von SARS-CoV-2-Virus in den Körperzellen. Und wir haben schon mehrfach sozusagen den Lebenszyklus von Viren in diesem Podcast angesprochen. Viren dringen über die Rezeptoren, das sind also Oberflächenbestandteile von menschlichen Zellen, in die menschlichen Zellen ein. Und im Fall von SARS-CoV-2 ist es der oft zitierte ACE2-Rezeptor. Und der dient dem Virus als Eintrittspforte in die Zellen, vor allem in die Lungenzellen. Ist das SARS-CoV-2-Virus einmal in den Lungenzellen drinnen, beginnt es sozusagen mit einer explosionsartigen Vermehrung des Virusgenoms. Und diese Vermehrung kann man sich irgendwie vorstellen wie eine Kopiermaschine, wo dann unzählige Kopien von der Virus-RNA, also des genetischen Codes, vom Virus angefertigt werden. Und genau hier greift dieses Medikament an. Es blockiert sozusagen die RNA-Polymerase. Das ist ein Enzym, das die einzelnen Bestandteile der RNA wie Glieder einer Kette miteinander verbindet. Und dann kommt es zu einem Kettenabbruch. Das heißt, nach 5, 6 oder 8 Gliedern ist einfach die Kette aus und es bildet nachher wieder 5, 6, 8 Glieder, aber es ist keine durchgehende Kette. Und somit kann die genetische Information nicht in der richtigen Abfolge vervielfältigt werden. Kann man sich so vorstellen, wie wenn man eine Kopiermaschine hat und wenn es immer nach der Seite 3 oder was auch immer vom Manuskript abbricht, man kann immer die ersten 3 Seiten kopieren, aber nie das vollständige Manuskript, das von mir aus 20 oder 30 Seiten hat. Und wie ist es? Es sieht aus wie ein Baustein vom Virus-Erbgut und ist dem zum Verwechseln ähnlich. Und wenn nun diese Polymerase vom Virus versucht, das Remdesivir-Molekül anstelle des echten Bausteins in das Virenerbgut einzubauen, dann bricht eben dort diese Vervielfältigung ab, weil es eben doch nicht ganz genau passt. Warum ich darauf so eingehe, weil das ist dann wichtig, wie es wirken kann. Also es kann die beste Wirkung natürlich dann bringen, so ein Medikament, wenn es sehr, sehr früh im Verlauf der Erkrankung eingesetzt wird und nicht erst, wie es jetzt in den Studien sozusagen üblich war, erst sehr spät, wenn die Leute schon oft an der Beatmungsmaschine gehangen sind oder wenn sie spät im Verlauf schon ein Lungenversagen quasi entwickelt haben, weil dann ist die Virusvermehrung natürlich schon zu einem großen Teil geschehen und die Schäden, die diese Viren an den Lungenzellen angerichtet haben, auch schon da. Das heißt, von der Funktion her, wenn man sich überlegt, wäre da der Einsatzzeitpunkt sehr, sehr viel früher im Verlauf der Erkrankung.
Warum war es bis dato so, dass das Medikament erst relativ spät eingesetzt wurde im Verlauf? Weil es nicht genug davon gibt, dass man es quasi erst im späteren Verlauf einsetzen konnte? Oder war das auch das Studiendesign so? Weil man muss ja auch einmal erst dieses Medikament kennenlernen. War das Studiendesign so angelegt, dass man sagt, man versucht es zuerst einmal bei schon schwer kranken Patienten?
Ja, da muss man überlegen, wie das Medikament eigentlich entwickelt wurde und wozu. Es wurde nicht sozusagen initial gegen Coronaviren entwickelt, sondern es wurde noch zu Zeiten vom Gründer von der Firma Gilead, vom Dr. Norbert Bischofberger, einem Chemiker, der aus Vorarlberg stammt und der Mitbegründer der Firma Gilead war und auch später dann noch CEO von dieser Firma, wurde es entwickelt schon Ende der 1990er Jahre als Medikament im Einsatz gegen Ebola-Virus. Und dort wurde es auch erprobt und es hat dort nicht sehr, sehr gute Erfolge gezeigt gegen das Ebola-Virus. Später in der SARS-Epidemie und auch im Ausbruch mit MERS wurde dann das Medikament sozusagen auch eingesetzt in Labortests mit menschlichen Lungenzellen und man hat dort erstmals gesehen, dass es im Zellversuch die Vermehrung von Coronaviren in den menschlichen Lungenzellen hemmen kann. Das war dann der Anlass sozusagen beim Auftreten der jetzigen Pandemie, damals müsste man eigentlich noch sagen Epidemie mit SARS-CoV-2 in China, dass man gedacht hat, naja, da gab es ja ein Medikament gegen Coronaviren, das möchte ich hier auch einsetzen. Da musste es aber alles sehr, sehr schnell gehen. Man hatte von der Firma auch noch nicht viele, viele Dosen dieses Medikaments zur Verfügung. Das werde ich später noch erklären. Die Produktion von diesem Medikament hat zum damaligen Zeitpunkt 9 Monate gedauert und man konnte es jetzt durch Optimierung der Logistik und so weiter auf 6 bis 8 Monate reduzieren. Aber das war nicht ein Medikament, das in großen Mengen vorrätig war. Das heißt, auch anfänglich war es sozusagen für Studien nicht leicht durchzuführen, weil ich ja nicht eine Studie mit 500 oder 1000 Leuten machen kann, wenn ich das Medikament in nicht ausreichender Menge zur Verfügung habe. Das heißt, die ersten Studien, die gestartet worden sind in China, waren noch mit einer sehr, sehr geringen Patientenzahl. Und wie auch immer, wenn ich überhaupt nicht weiß, wie das Medikament bei Personen oder bei Menschen wirkt, dann setze ich es sehr, sehr spät im Laufe der Erkrankung ein, quasi zu einem Zeitpunkt, wo ich mit dem Rücken zur Wand stehe und wo ich keine andere Möglichkeit mehr habe und wo ich dann sage, okay, hopp oder drop, also ich versuche jetzt alles und versuche zu diesem Zeitpunkt auch ein Medikament, mit dem ich noch nicht ausreichende klinische Erfahrungen habe. Und das ist klar, es ist die Erkrankung neu und es ist das Medikament neu. Also das ist auch anfänglich für alle Beteiligten sehr, sehr schwierig. Zeitgleich sozusagen mit diesen Studien in China wurden auch schon in den USA Studien begonnen. Und da ist es schon sehr interessant, wer hat dort die Studie gemacht, nämlich nicht die Firma selbst, was sonst sehr häufig der Fall ist, dass die Herstellerfirma sagt, ich gründe oder ich starte eine Studie, weil ich möchte mein Medikament zugelassen haben und möchte es auf den Markt bringen. Das war in diesem Fall in den USA nicht so, sondern die Studie ist gestartet vom NIAID, das sind die National Institutes of Allergy and Infectious Diseases. Und das sind staatliche Forschungsinstitute in den USA mit riesigen Geldmengen sozusagen ausgestattet. Das letzte Budget von ihnen war über 6 Milliarden Euro sozusagen, das Jahresbudget. Und was da schon sehr wichtig ist zu erwähnen, dass der Vorstand, der Direktor dieses Instituts, ist seit 1984 ein und dieselbe Person, nämlich Anthony Fauci. Und Anthony Fauci ist jeden HIV-Forscher und jeden HIV-Wissenschaftler sozusagen ein sehr, sehr gut bekannt und immer schon ein Begriff gewesen, weil er steht diesem Institut seit dem Jahr 1984 vor und das war im Prinzip der Beginn der HIV-Pandemie. Und dieses Institut hat sich schon von Anfang an sehr, sehr stark im Kampf gegen HIV-AIDS hervorgetan und viele der Forschungsergebnisse, die aus diesem Institut gekommen sind, waren für die weitere Bekämpfung von HIV-AIDS also unerlässlich und wirklich bahnbrechend. Und dieser Anthony Fauci ist mittlerweile schon 79 Jahre alt, ja, habe ich jetzt richtig gerechnet, 79 Jahre alt und tagtäglich voll im Einsatz und ist auch, hat auch schon 6 andere US-Präsidenten im Laufe seines Lebens jetzt im Kampf gegen HIV-AIDS beraten und ist auch jetzt der Berater von Präsident Trump, wie wir alle wissen, aus diversen Interviews. Und das ist, glaube ich, bislang sein schwierigster Job, den er da jetzt ausgefasst hat. Aber ich glaube halt, und das kann ich glaube ich, wirklich, deshalb ist es kein Glauben, das kann ich, glaube ich, wirklich sagen, das ist für ihn eben auch kein Job, wenn er da eine Beratertätigkeit ausführt, sondern das ist seine Überzeugung, dass er mit seinem Wissen sozusagen der Bevölkerung und der amerikanischen Nation zur Seite stehen möchte. Dass es momentan nicht schwierig ist und vor allem mit diesem Präsidenten, das ist auch klar. Aber jetzt habe ich abgeschweift und Sie haben mich eigentlich zu der Studienlage gefragt. Aber das ist trotzdem alles wichtig. Also das ist, wir haben einerseits Daten jetzt von China, die hier waren nur 237 Patienten. 237 Patienten in 10 Krankenhäusern in Wuhan. Zu einem Zeitpunkt, wo dort alles drunter und drüber gegangen ist, das muss man auch sagen. Die haben sozusagen brav trotzdem diese Studien gemacht und haben 158 Patienten haben laut dieser Veröffentlichung jetzt da im Lancet vom 30. April haben 158 Patienten Remdesivir erhalten, 79 sozusagen ein Scheinmedikament, ein Placebo. Und man konnte laut dieser Veröffentlichung im Lancet keinen signifikanten Vorteil von Remdesivir gegenüber Placebo vorstellen. Nicht vorstellen, sondern feststellen. In der Studie selbst werden aber dann, oder in der Publikation selbst, werden 2 Kritikpunkte von den Autoren selbst angegeben. Die Studie wurde vorzeitig abgebrochen, weil man dann keine Patienten mehr hatte, weil einfach die Logistik in diesen Krankenhäusern, in dieser Ausbruchsszenario nun mehr sehr, sehr schlecht funktioniert hatte. Und all diese Patienten, die sozusagen in die Studie eingeschlossen wurden, haben das Medikament erst sehr, sehr spät erhalten. Weil einfach der Prozess, bis die Patienten stationär wurden, bis sie eingeschlossen wurden, die waren alle schon beatmet und alle schlecht beieinander. Und dann sozusagen wieder, wie ich schon eingangs erzählt habe, sozusagen die Schlechtesten von den Schlechten haben dann dieses Medikament bekommen. Und dann ist auch eine Aussage sehr, sehr schwierig. Unter anderem aus dem Gelernten, sage ich jetzt mal, aus den Erfahrungen in China, wurde die Studie in den USA doch ein wenig, sage ich jetzt mal, ich will nicht sagen korrekt, aber mit unter besseren Voraussetzungen einfach durchgeführt. Sie war auch viel, viel größer. Man hatte da immerhin über 1000 Patienten eingeschlossen, hatte ausreichend große Kontrollgruppe. Es war in sehr vielen verschiedenen Krankenhäusern in den USA verteilt. Große Universitätskliniken auch dabei. Und dort zeigte sich nun, wie Sie selber gesagt haben, dass es schon zu einem großen Unterschied gekommen ist, vor allem in der Dauer des Krankenhausaufenthaltes. Und das war mit ein Grund dann für diese Emergency Use Authorization, für diese Not- oder Eilzulassung, weil man sagte, die Gruppe, die das Medikament bekommen hat, waren nach 11 Tagen wieder genesen im Schnitt und die anderen in der Kontrollgruppe erst nach 15 Tagen. Das klingt jetzt nicht viel, wenn ich aber viele tausende Patienten gleichzeitig erkrankt habe und wie wir immer gehört haben, sozusagen eins der Hauptprobleme eins der Hauptprobleme dieser Epidemie, dieser Pandemie, die Versorgung der Leute in den Krankenhäusern ist, dann ist die Aufenthaltsdauer ein sehr, sehr entscheidender Faktor, wie viele Leute ich insgesamt gesehen in Krankenhäusern und auch auf Intensivstationen behandelt werden kann. Weil wenn die durchschnittliche Aufenthaltsdauer eben 11 Tage oder 15 Tage ist, dann macht das einen großen Unterschied. Das ist einmal das eine. Und das war mit ein Grund, wie die FDA das angeführt hat, dann für diese Notzulassung, diese Emergency Use Authorization, heute bringe ich kein englisches Wort raus, dieses Medikamentes. Die Sterblichkeit hingegen, die Gesamtsterblichkeit, war von den amerikanischen Daten her nicht wirklich signifikant unterschiedlich, nämlich 8% in der Gruppe derer, die das Medikament bekommen haben, versus, glaube ich, 11,5 in der Kontrollgruppe. Und da wird extra darauf hingewiesen, dass das kein statistisch signifikanter Unterschied bedeutet.
Das heißt, aus dieser Studie lässt sich jetzt eben noch nicht sagen, oder es gibt jetzt noch keinen Beweis dafür, dass Menschen auch eher überleben, wenn sie mit Remdesivir behandelt werden. Ist es jetzt trotzdem so einzuschätzen, dass dieses Medikament weiterhin als großer Hoffnungsträger gilt und auf jeden Fall auch weiter verfolgt wird? Oder wie würden Sie es jetzt so in einem allgemeinen Therapieschema vielleicht einordnen von Covid-19? Also welche Versprechen kann man aus dieser ersten Studie herausziehen für die Therapie von Patienten?
Okay, auf alle Fälle neben diesen zwei jetzt von mir genannten Studien wurde das Medikament auch schon an sehr, sehr vielen anderen Leuten weltweit eingesetzt, und zwar außerhalb von Studien. Im Rahmen eines sogenannten Compassionate Use Programms. Da wurden in Europa, in den USA, auch in Österreich, auch hier in Graz, in den Kageskrankenhäusern, wurden insgesamt schon sehr, sehr früh, von Ende Februar bis Anfang März, 4 Patienten mit dieser Substanz behandelt, sozusagen. Nachher war sie immer schwieriger erhältlich, sozusagen, mit Auftreten der Pandemie. Aber das heißt, man hat auch von diesen allen zusammengetragenen Fallberichten, werden jetzt auch die Daten noch einmal alle erhoben auf ihre Richtigkeit und ihre Exaktheit und Genauigkeit überprüft. Und auch aus all diesen zusammengetragenen Daten werden sich dann weitere Hinweise sozusagen für die Wirksamkeit oder auch weniger gute Wirksamkeit, aber vor allem auch für die Gefahrlosigkeit dieses Medikamentes ergeben. Aber das sind, wie gesagt, alles noch nicht veröffentlichte Daten und die sind auch noch nicht alle zur Verfügung gestellt. Aber das ist einmal wichtig, es gibt die zwei Studien und dann gibt es dieses Compassionate Use Programm, auf Deutsch am besten übersetzt mit einem Härtefallprogramm oder wie auch immer, wo ich Namen für Namen, also muss ich das Medikament extra für einen Namen sozusagen, Named Patient Program, extra anfordern und dann auf Eigenverantwortung des Arztes ihm dieses Medikament verabreichen. Anthony Fauci sozusagen hat dann auch gesagt, nach der Veröffentlichung sozusagen dieser AID-Studie sozusagen, damit seien noch nicht alle Probleme gelöst. Also das ist schon allen klar, das ist jetzt nicht sozusagen der goldene Gral und mit diesem Medikament hat die Erkrankung sozusagen all ihren Schrecken verloren und hat keine Bedeutung mehr, dem ist sicherlich nicht so. Und was noch offene Fragen sind sozusagen, ob alle Patienten gleichermaßen von der Behandlung mit diesem Medikament profitieren oder ob die Wirksamkeit je nach Schweregrad der Erkrankung unterschiedlich ist. Das heißt, vielleicht profitieren die Schwerkranken mehr oder vielleicht profitieren aber auch nur die geringfügig Erkrankten mehr, dass sie kürzer nur infiziert sind und es nicht weitergeben oder wie auch immer. Das muss man sozusagen genau abschauen. Weil man kann wieder nur sozusagen umsetzen Erfahrungen, die man mit anderen antiviralen Medikamenten gehabt hat. Und hier gilt, dass die Wirksamkeit dann optimal ist, wenn ein antivirales Medikament frühzeitig sozusagen verabreicht wird. Das ist sozusagen, das weiß man von allen anderen.
Alles klar. Vielleicht noch ein letzter Punkt. Wie sieht es denn jetzt mit der Verfügbarkeit dieses Medikaments aus? Ich meine, wir sehen jetzt einerseits, dass es ja immer weniger Patienten gibt, Gott sei Dank in Österreich, die schwer erkranken und auf den Intensivstationen sind. Aber wie Sie haben es vorher kurz angesprochen, war nicht so leicht, das Medikament zu bekommen. Wie ist das jetzt die Verfügbarkeit zum Beispiel in Österreich? Kann man das einfach bestellen? Oder ich habe ja auch gelesen, dass die Firma eine gewisse Anzahl an Dosen auch gratis zur Verfügung stellt. Wie sieht es da momentan aus?
Also die Firma hat bislang, was ich weiß, zumindest in den USA, dafür gibt es Zahlen, glaube ich, 1,5 Millionen Dosen im Namen dieses Named Patients Programms und den Studien zur Verfügung gestellt. Das ist dort weiterhin so. Mit der Zulassung natürlich wird man auch beginnen, in den USA einen Preis dafür zu vereinbaren und etwas dafür zu verlangen. In den anderen Staaten der Welt, also jetzt in Europa oder so, wo es noch keine Zulassung gibt, kann ich auch für das Medikament sozusagen nichts verlangen. Das heißt, ich kann es weiterhin nur im Rahmen dieses Emergency Use Programmes abgeben. Dafür wird üblicherweise von den Firmen kein Geld verlangt, aber natürlich, es ist, wie schon der Name sagt, Compassionate Use, dass es muss sozusagen die Firma auch bereit sein, es für diesen einzelnen Patienten herzugeben. Und das Problem ist, dass die Firma selber dieses Medikament nicht in ausreichender Menge momentan zur Verfügung hat. Warum? Die Herstellung ist sehr, sehr komplex. Nach meinen Informationen wurde mir mitgeteilt, dass sozusagen die Herstellung dieses Produktes ursprünglich 9 Monate angedauert hat. Es ist sehr, sehr kompliziert. Also Ausgangssubstanz ist einfach. Das ist eine Aminosäure, L-Alanin. Und die muss dann in über 20 verschiedenen Schritten, wo unter anderem sehr, sehr hochexplosive Chemikalien dazu hingefügt werden müssen, weiterverarbeitet werden. Und das geht nicht an einer einzigen Stelle. Also bislang wurden die Substanzen nacheinander sequenziell auf drei verschiedenen Kontinenten weiter behandelt. Auf Nordamerika, Asien und Europa verteilt waren die einzelnen Produktionsschritte. Und deshalb hat es bislang 9 Monate gedauert. Jetzt hat man natürlich diesen ganzen Produktionsprozess und die Logistik optimiert und kommt jetzt auf circa 6 bis 8 Monate in der Herstellung. Das heißt, es ist wirklich, wirklich auch eine logistische Herausforderung, dieses Medikament momentan in ausreichender Anzahl zu produzieren und auch verfügbar zu haben. Und es ist natürlich jetzt auch damit zu rechnen, dass mit diesem Notfallzulassungsstatus des Medikaments in den USA der Bedarf noch weiter steigen wird. Und das ist dann natürlich sehr, sehr schwierig, wie die Verteilung des Medikaments in einer Notfallsituation dann irgendwo geschehen wird. Das heißt, da kann ich Ihnen nicht sagen. Es sind natürlich schon immer von der Firma gewisse Chargen und gewisse, sage ich jetzt mal, Produktionsmengen auch für Europa immer vorgesehen gewesen und die werden wahrscheinlich auch weiter erhalten bleiben.
Okay, einen letzten Punkt hätte ich doch noch zum Thema Medikamente bzw. Wirkstoffe. Es gab ja auch noch einen anderen Wirkstoff, der sehr viel in den Medien war, sehr viel diskutiert wurde. Chloroquin oder Hydroxychloroquin, dieses alte Malaria-Mittel, über das wir ja auch schon öfters gesprochen haben. Hat Remdesivir jetzt Chloroquin als Hoffnungsträger abgelöst oder welche aktuellen Daten gibt es denn zu Chloroquin? Wird das weiterhin in Studien erprobt oder ist es jetzt ein bisschen aus dem Fokus gerutscht?
Es wird weiterhin in Studien erprobt. Hier sind die Daten, würde ich sagen, widersprüchlich her. Es gibt sozusagen eine gute Studie vom Didier Raoult aus Marseille, die also gezeigt hat, ein sehr, sehr gutes Ansprechen der Substanz, allerdings in Kombination mit einem Antibiotikum zusammengegeben, zeigen konnte. Aber wenn wir da jetzt von den NIAID-Studien von Remdesivir von 1000 Patienten gesprochen haben, haben all diese Hydroxychloroquin-Studien immer nur Patientenzahlen unter 100. Das sind kleine, von einem lokalen Zentrum initiierte Studien mit keinen großen Anzahl von Patienten, wo halt eine statistische Aussage momentan nach wie vor sehr, sehr schwierig ist. Ob es jetzt abgelöst wird, kann ich nicht sagen. Vom Nebenwirkungsprofil natürlich gibt es einen großen Unterschied. Wir wissen von Hydroxychloroquin, und das wurde auch schon mehrmals auch von mir in dem Podcast erwähnt, es hat ein sehr, sehr, wie soll ich sagen, ein spezifisches und auch schon seit langem bekanntes Nebenwirkungsprofil, nämlich in der Verlängerung der QT-Zeit. Das ist eine Erregungsleitungszeit im Herzen. Übersetzt sozusagen, es kann bei manchen Patienten zu Herzrhythmusstörungen führen. Herzrhythmusstörungen, das klingt schon nach was Ernstem und ist es auch. Das heißt, wenn ich dieses Medikament in der falschen Population ohne ausreichende Schutzvorkehrungen, sprich auch Laborabnahmen vor und während des Gebrauchs und fehlenden EKG-Schreiben oder was auch immer einsetze, dann kann es zu Herzrhythmusstörungen kommen und die können natürlich ernst für den Patienten sein. Ähnliche Nebenwirkungen in diesem ernsten Ausmaß sind bislang vom Remdesivir nicht bekannt. Hier waren die Nebenwirkungen wirklich eher milde. im Anstieg von Laborwerten der Nieren- oder Leberwerte, aber das habe ich durch die Grunderkrankung auch. Und eigenartigerweise bei manchen Patienten kam es zu Hautverfärbungen sozusagen, aber nichts Dauerhaftes und nichts Bleibendes. Also hier dürfte das Nebenwirkungsprofil doch ein anderes sein und nicht in diesem Ausmaß wie die Herzrhythmusstörungen beim Hydroxychloroquin.
Das ist dann natürlich ein großer Vorteil für den Wirkstoff Remdesivir. So, jetzt waren wir da schon sehr intensiv drinnen. Wollen wir uns einem zweiten Thema zuwidmen, das jetzt auch in den Medien schon herumgeistert. Nämlich die Frage, wie lange ist denn das Coronavirus tatsächlich schon in Europa? Wie lange zirkuliert es denn quasi schon? Und diese Daten kommen vor allem aus Südeuropa, hat wahrscheinlich den Hintergrund, dass ja Länder wie Italien, Frankreich, teilweise auch Spanien sehr stark von dieser Pandemie betroffen sind. Und natürlich jetzt die Frage aufkommt, warum ist es denn dort so schlimm im Vergleich zum Beispiel zu anderen Ländern? Und da haben Sie uns eine spannende Studie mitgebracht aus Frankreich, die eben den Schluss nahelegt, dass dieses Virus schon viel länger in Europa ist, als man ursprünglich angenommen hat. Vielleicht noch einmal kurz zur Historie. Die ersten Fälle aus China wurden ja Ende 2019 gemeldet. In Europa hat man dann die ersten Fälle eigentlich erst im Laufe des Jänner 2020 festgestellt. Aber eben aktuelle Analysen, aktuelle Studien legen da ein ganz anderes Bild nahe. Was können Sie uns denn dazu erzählen, Herr Dr. Haas?
Ja, hier gibt es eine Studie, die letzte Woche im Journal of Antimicrobial Agents, auch einem sehr, sehr renommierten mikrobiologischen Fachjournal, veröffentlicht worden ist, stammt von einer Ärzte und Forschergruppe, allerdings nur von einem einzigen Zentrum, einem Krankenhaus im Norden von Paris, die sozusagen, und da sieht man wieder, wie wichtig gewisse Dinge sind, die man regelmäßig und routinemäßig in Krankenhäusern macht, die sozusagen schon routinemäßig immer bei Patienten, die auf der Intensivstation waren und die jetzt in diesem speziellen Fall Lungenprobleme hatten, hat man Atemwegssekretproben und auch, wenn man eine Lungenbiopsie gemacht hat, Lungenbiopsieproben aufgehoben und bei minus 80 Grad Celsius sozusagen tiefgefroren und aufbewahrt. In sogenannten Biobanken, wo sozusagen diese Sekrete und die Gewebeproben weiterhin erhalten bleiben und für weitere Testungen dann zur Verfügung stehen. Und man hat sich nun im Rahmen dieser, ich nenne es trotzdem Studie, weil man hat retrospektiv gesehen, alle Proben, die zwischen 2. Dezember und 16. Jänner sozusagen in diesem Krankenhaus eingefroren worden sind, hat man dann angeschaut, welche Klinik hatten die dazugehörigen Patienten und hat dann im Einzelfall die Klinik rausgesucht und hat sich dann entschieden, bei allen, wo jetzt die spätere Falldefinition für Covid-19 passt, das heißt, sie hatten bei Aufnahme hohes Fieber haben müssen, sie haben dann sozusagen starken Husten bis quasi Lungenversagen mit Aufenthalt auf einer Intensivstation haben müssen und oder entsprechende Veränderungen im CT-Thorax, also in einer Computertomographie der Lunge mit den entsprechenden Infiltraten, die halt typisch für eine Covid-19-Erkrankung sind. Und dann hat man diese Proben rausgesucht und das waren 14, also das waren Proben von 14 Patienten, um es genau zu sagen, und bei einem Patienten, das war ein 42 Jahre alter Mann, ein Franzose, in Algerien geboren, aber schon sehr, sehr lange in Frankreich und im Norden von Paris lebend. Bei dem hat man sozusagen retrospektiv in den Proben SARS-CoV-2 mittels PCR in mehrmaligen Kontrollen nachweisen können. Was ist nun das Interessante? Das Interessante ist, dass dieser Mann keine entsprechende Reiseanamnese hat. Das heißt, er war nie in China gewesen, hatte auch keinen Kontakt zu irgendwelchen Chinesen gehabt oder zu Leuten, die kurz zuvor aus Wuhan zurückgekehrt sind. Und seine letzte Reise war meines Wissens nach im August 2019 in sein Heimatland Algerien, aber das ist sicherlich viel zu lang zurückliegend. Und dieser Mann wurde eben am 27. Dezember schwer krank mit hohem Fieber und Husten, wo auch Blutbeimengungen dabei waren, in diesem Krankenhaus im Norden von Paris aufgenommen, wurde intensiv medizinisch betreut, hat Antibiotika erhalten und dann sehr, sehr bald wieder entlassen. Und viel mehr weiß man jetzt von diesen Patienten nicht. Man wird versuchen, ihn zu kontaktieren und noch weiteres vielleicht zu erfragen. Aber das ist momentan nicht bekannt. Das Einzige, was noch in der Krankengeschichte zu erheben war, war, dass zuvor sein Kind sozusagen krank war. Aber mehr weiß man davon jetzt auch nicht. Also das Kind war zuvor krank, war aber nicht krankenhauspflichtig, wurde auch nirgends untersucht. Das heißt, von dem gibt es natürlich keine jetzt Proben, die man nachträglich noch untersuchen kann, aber von diesen Patienten halt hatte man. Was ist dann nun das Entscheidende dran? Bislang dachte man immer, dass der Patient Zero, also der Patient, von dem aus in Frankreich alles ausgegangen ist, am 24. Jänner sozusagen in Frankreich aufgeschlagen war, mit einer entsprechenden Reiseanamnese und zuvorigen Aufenthalt in Wuhan in China. Und jetzt hat man halt sozusagen gesehen, okay, das ist schon wirklich 30 Tage vorher, nämlich schon am 27. Dezember wurde sozusagen ein Mann in einem Krankenhaus behandelt und er hatte damals, wie sich nachträglich herausgestellt hat, jetzt sozusagen Covid-19. Das heißt, diese Verbreitung, die ging in Frankreich zumindest mit diesen Fallbewiesen jetzt schon sehr, sehr viel früher los und ähnliche Fälle oder ähnliche Untersuchungen sind auch jetzt aus dem Norden, aus Norditalien bekannt und da dürfte es schon ähnlich gewesen sein.
Das wäre dann natürlich eine Erklärung dafür, warum diese Regionen so stark betroffen sind, weil man dort eben nicht mehr diese Rückverfolgungen sinnvollerweise machen konnte, sondern das Virus eben schon zirkuliert ist, bevor man überhaupt das Augenmerk darauf gelegt hat. Ist das so der Schluss, den man daraus ziehen kann aus diesen Fallberichten?
Ja, das ist sozusagen auch eine Erklärung, dass diese Maßnahmen, die ja in diesen Ländern eigentlich, muss man jetzt sagen, europaweit fast alle gleich gezogen worden sind und im gleichen Ausmaß und gleich gut oder mit der gleichen Qualität und Genauigkeit, warum die halt bei manchen oder in manchen Ländern scheinbar weniger gut gegriffen haben. Aber wenn ich diese Maßnahmen erst jetzt Ende Jänner oder richtigerweise erst wirklich Anfang Februar also gesetzt habe oder dass die in Kraft getreten sind, dann hatte ich natürlich sozusagen schon zuvor, zumindest 5 oder 6 Wochen lang, eine Verbreitung des Virus in der Bevölkerung, ohne dass ich sie bemerkt habe und ohne dass ich dagegen was unternehmen habe können. Und das erklärt dann sozusagen diesen zahlenmäßigen, ich will jetzt nicht sagen Vorsprung, aber es ist es natürlich ein Vorsprung von der Virusinfektion, wenn ich so und so viel lange Zeit mich schon vermehren habe können, bevor Maßnahmen dagegen gesetzt werden.
Sehr interessant. Wir wollen uns jetzt noch einem weiteren Thema widmen, das Sie auch mitgebracht haben, was natürlich auch viele Leute interessiert. Es geht um das Thema der Ansteckung bzw. der Infektionsketten. Und da gibt es eine neue Untersuchung, die Sie dabei haben, quasi zur Frage der Tröpfcheninfektion beziehungsweise zur Frage, wie funktioniert diese Tröpfcheninfektion tatsächlich oder wie viele Viren werden über so ein Tröpfchen eigentlich übertragen? Was haben Sie uns denn da mitgebracht?
Ja, wie wir alle wissen, wird das SARS-Coronavirus hauptsächlich durch respiratorisches Sekret und durch, sage ich jetzt einmal, aus dem Atemwegen herausgeschleudertes respiratorisches Sekret übertragen. Das wissen wir bereits alle. Wir wissen auch, dass natürlich Niesen oder Husten eine besonders effiziente Methode ist, kleine Tröpfchen in großem Ausmaß und über größere Distanzen zu verstreuen. Es gibt nun viele Untersuchungen, eine wiederum von US-amerikanischen Physikern, andere auch von Umweltmedizinern aus dem Helmholtz-Zentrum in München, einer Frau Dr. Treidel-Hoffmann, die sozusagen auch untersucht haben, ob lautes Sprechen auch sozusagen viele Tröpfchen aussenden kann. Und dem ist so. Man hat auch untersucht, dass gewisse Laute, also Zischlaute und vor allem jetzt aus dem englischsprachigen Bereich, das berühmte TH, was man so richtig zwischen den Zunge rausblasen muss sozusagen, dass bei der Aussprache von diesen TH-Lauten wirklich mehr kleine Partikelchen ausgestoßen werden als bei Brumm- oder Summ-Lauten oder sowas. Das alles ergibt auch wahrscheinlich jetzt sozusagen oder fließt mit ein in die Entscheidung vom österreichischen Bildungsministerium, dass sozusagen weiterhin das Singen im Musikunterricht wahrscheinlich unterbleiben wird, weil man sagt, dass beim Singen es schon zu einer deutlich anderen, zu einem deutlich höheren Ausstoß von infektiösen Partikeln kommen wird als beim normalen Sprechen, das natürlich in der Schule auch notwendig sein muss. Ich kann natürlich nicht stumm in der Schule sitzen. Aber das hat alles sozusagen darauf ein bisschen Einfluss und da gibt es jetzt immer mehr und mehr Daten darüber. Getrieben sind diese Daten auch vor allem von der berühmten Heinsberg-Studie in Nordrhein-Westfalen, wo man gesehen hat, dass sehr, sehr viele der dortigen Übertragungen im Rahmen von Karnevalsfeiern waren. Und da war am Anfang auch die Idee, dass die Biergläser schlecht ausgewaschen waren oder sowas und das wurde dann eigentlich wieder zurückgenommen. Und jetzt mit diesen Singen, und Sie kennen die Bilder von Nordrhein-Westfalen, von Karnevalsfeiern, da wird geschunkelt und man hat doch eine gewisse Nähe und singt und das ist laut und hin und her. Und hier hatte sozusagen das Virus dann wirklich wahrscheinlich ein leichtes, um von einer Person auf die andere mit diesen Tröpfchen übertragen werden zu können. Und Sie haben mich nun gefragt, mit den Tröpfchen, was es da Neues gibt. Also man hat jetzt sozusagen gesagt, die idealste Tröpfchengröße für eine Infektion wären also kleine Sekrettropfen mit einem Durchmesser von 30 bis 40 Mikrometer. Das ist ungefähr halb so dick, wie ein menschliches Haar dick ist, dass man sich das vorstellen kann. Also das sind ganz, ganz, ganz kleine Tröpfchen, die Hälfte von dem Durchmesser eines menschlichen Haares. Und darin haben ungefähr, hat man sich ausgerechnet, ist auch noch nicht bewiesen sozusagen, circa hätten da 100 Viren Platz. Allein von räumlichen, wenn man sagt, wie groß ist das Tröpfchen, wie groß ist das Volumen von einem Virus und wie viel haben dann sozusagen, wenn ich es möglichst dicht hineinpacke, Virenplatz. Und ich brauche dann noch eine Flüssigkeitshülle rundherum und da kommt man auf diese Zahl von 100 Viren. Aber was es natürlich noch nicht gibt, ist, wie viel Viren brauche ich als minimale Infektionsdosis, um die Erkrankung sozusagen auszulösen. Das heißt, ich kann noch nicht sagen, reicht ein so ein kleines Mikrotröpfchen oder brauche ich mehr, weil ich XXX sozusagen Viren brauche und diese Zahl von 100 Viren multiplizieren muss dann mit der Anzahl der Tröpfchen. Aber das weiß man bis jetzt und man weiß auch, dass diese kleinen Tröpfchen natürlich sehr, sehr rasch verdunsten sozusagen, wenn die Luft, die Umgebungsluft ausreichend warm ist, da ist immer über 20 Grad ist gut und eine niedrige Umgebungsluftfeuchte hat. Und was jetzt auch wichtig ist, wenn man die letzten Tage bedenkt, es ist warm und es geht auch oft immer ein bisschen ein Wind. Also so eine Luftbewegung ist natürlich auch gut, weil dieses Tröpfchen schneller verdunstet und sozusagen weniger lang irgendwo auch statisch bleiben kann. Also das sind die Faktoren. Aber genaueres kann man da jetzt noch nicht sagen und irgendwelche Aufschlüsse von, da gibt es natürlich jetzt schon ein paar Vermutungen, wie weit man hinter einem Jogger bleiben müsste oder wie weit man hinter einem Radfahrer bleiben müsste, der mit welcher Geschwindigkeit fährt oder so, aber da gibt es noch keine validen Daten und ich glaube, das ist auch ein bisschen zu übertrieben, wenn man dann genau mit dem Maßband sich dem Radfahrer hinten nähert sozusagen.
Auch eher schwierig im Alltag, kann ich mir vorstellen.
Schwer umzusetzen, sozusagen.
Ja. Aber was man ja schon, glaube ich, sagen kann, was jetzt auch aus dem herausgeht, was Sie jetzt beschrieben haben, dass es wahrscheinlich ungefährlicher ist, sich im Freien aufzuhalten mit anderen Leuten, dass es dort eben quasi dem Virus ein bisschen schwerer gemacht wird, von Mensch zu Mensch zu hüpfen. Und was man ja auch immer wieder hört, ist, dass das schon auch darauf ankommt, wie lange man mit jemand anderem in Kontakt ist. Also, dass diese Ansteckungen jetzt im Vorbeigehen scheinbar eher selten sind und wenn man sich wirklich länger mit jemandem trifft, unterhält, dass es dann ein höheres Ansteckungsrisiko gibt. Würden Sie das auch so bestätigen?
Ja, das ist sicherlich zu bestätigen und kann auch durch Daten untermauert werden, wie von der AGES, also der Österreichischen Agentur für Ernährung und Gesundheit, jetzt publizierten Mitteilungen sozusagen, dass man viele der Ansteckungsketten in sogenannten Clustern auflösen konnte. Ein Cluster ist sozusagen, wenn sich mehr als zwei, im idealen Fall dann schon drei oder mehr Personen sozusagen von einer Quelle her angesteckt haben. Und dann sieht man sozusagen, wenn man die Kontaktpersonen nachverfolgt, von woher kam das Virus und wie wurde es sozusagen von der Person A auf die Person B weiter übertragen, weiter übergeben. Und da sieht man, dass diese meisten der sozusagen nachweisbaren Cluster in Gebäuden waren. Das waren entweder am Arbeitsplatz oder die Clusters in Ischgl sozusagen in irgendwelchen Ich nenne es jetzt lokalen oder Gaststätten sozusagen, aber in räumlich begrenzten Räumen sozusagen, also weniger häufig im Freien, das kann man davon sagen. Und weil man nur wenige der Übertragungen gefunden haben, wo kein Cluster oder wo keine Übertragung wirklich zu finden war, daraus hat man auch den Schluss gezogen, dass wahrscheinlich diese sogenannte Community Transmission, ohne dass ich eine Quelle identifizieren kann, eher selten vorkommen wird. Und daraus gab es sozusagen den Rückschluss, dass jetzt die Übertragung in jetzt bei einem nur kurzen Begegnen, wie es im Supermarkt beim Einkaufen ist oder beim Begegnen im Park oder so, wenn ich dann nur kurz an jemanden vorbeigehe, dass das für die Übertragung kein sehr, sehr signifikanter, effektiver Weg ist, sodass es nur selten eher in Frage kommen wird.
Aus dem, was wir jetzt schon über die Ansteckung wissen, welche Maßnahmen wird es denn brauchen, um uns vor dieser so gefürchteten und immer wieder zitierten zweiten Welle zu schützen? Also es wird ja immer wieder betont, dass das Abstand halten, dass das Tragen von Mund-Nasen-Schutz, dass das ja weiterhin ein wichtiger Bestandteil ist. Gibt es denn noch andere Faktoren, die uns davor schützen könnten, dass eben eine zweite Welle der Pandemie, die ja vermutlich vielleicht auch dann noch schwerere Folgen haben könnte, über uns hereinbricht. Welche Faktoren würden Sie da noch nennen?
Das ist sozusagen heutzutage die in amerikanischen Talkshows der One-Million-Dollar-Questions sozusagen, wenn man die wüsste, wäre es leicht. Also die Antwort auf diese Frage, die weiß wahrscheinlich im Detail oder ganz genau niemand. Warum? Weil es ist eine neue Erkrankung, es ist eine bislang noch nie dagewesene Pandemie mit solchen Übertragungsclustern jetzt sozusagen und auch die Maßnahmen, die gesetzt worden sind, sind auch noch nie in diesem Ausmaß in so großen Populationen gesetzt worden. Und das Schwierige ist jetzt, wie Sie natürlich angesprochen haben, in welcher Geschwindigkeit soll man sich trauen, all diese Lockdown-Maßnahmen, das wird ja auch jetzt Schritt für Schritt umgesetzt, das ist uns eh allen bekannt, wieder sozusagen zu lockern und zu lösen. Und wie weit man in diesen Lösungsmaßnahmen im Detail gehen kann. Meiner Ansicht nach sind sozusagen die Abstandregeln weiterhin die am wichtigsten zu beachtenden. Das ist das wirklich Distanz halten. Und dazu muss man sagen, dass dieser eine Meter, der von der Bundesregierung sozusagen als Richtlinie gegeben wird, das absolute Minimum ist. Also da ist natürlich dann nicht sinnvoll, wenn man auch da noch dran kratzt und sagt, naja, gehen dann nicht auch 80 Zentimeter oder irgendwas. Das ist sicherlich ein Wert, der nicht zu unterschreiten ist. Eher noch, wenn es möglich ist, immer sicher höher anzusetzen ist. Also das ist dieses Distanzhalten. Die anderen Regeln sollten auch alle aufrechterhalten bleiben. Also die Niesetikette, dass man in ein Taschentuch niest und hustet und nicht in die Handfläche, dass man dieses Taschentuch sofort entsorgt, dass man sich die Hände wäscht und so weiter und so fort. All diese Maßnahmen, wie auch der richtige Gebrauch und Einsatz der diversen Masken, werden alles weiterhin wichtige Schritte sein. Und ich glaube, auch hier gibt es nicht die eine einzige Wundermaßnahme, sondern es ist wie immer ein Maßnahmenbündel, das zu einem Erfolg führen wird.
Das ist, glaube ich, ein schönes Schlusswort. Jetzt haben wir ordentlich Themen durchgekaut und behandelt. Vielen Dank, Herr Dr. Haas, wieder einmal für Ihre Zeit und für Ihre Expertise. Vielen Dank den Zuhörern, dass Sie wieder dabei waren. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund.